Heute zu Gast die New Work-Expertin und Autorin Kira Marie Krämer.
Viel ist natürlich während der Therapie rausgekommen. Danach kam jemand zu mir und meinte, sie sehen gar nicht aus, als ob sie eine Depression hätten. Wir sind auch nach den, ich glaube, 2, 3 Gesprächen schon relativ schnell in meiner Kindheit gelandet.
Okay.
Und haben auch schnell gemerkt, so, oh, da ist dann doch ein bisschen mehr passiert, als ich immer dachte. Und ich bin sehr, sehr gut im Verdrängen. Die allerwichtigste Erkenntnis ist, dass es erst mir gut gehen muss, bevor ich dafür sorgen kann, dass es anderen gut gehen kann. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass wir nicht immer nur auf Führungskräften rumhacken, sondern dass wir auch erkennen, das sind auch Menschen. Ich kenne meinen Selbstwert und weiß, was ich schaffen möchte. Und ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Und
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Kira Marie Krämer war Vize-Miss Germany, bevor sie die Unternehmensberatung Quinks gegründet hat. Sie ist zudem die Gastgeberin des New Work Podcasts New Work Now und ist als Speakerin zum Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz sehr erfolgreich. Der Business Punk hat sie auf die Watchlist für das Jahr 2024 gesetzt und sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht, was heißt New Work, wie arbeiten wir in Zukunft. Und ich bin sehr happy, dass Kira in den Auf und Ab Podcast gekommen ist, denn sie hat sehr persönlich geteilt, wie es dazu gekommen ist, dass sie in eine Depression reingeschlittert ist. Sie hat sehr genau über die Gründe dafür gesprochen und auch, wie sie durch eine Therapie sich selber aus dieser Krise wieder herausgekämpft hat und stärker zurückgekommen ist. Wir sprechen über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, welche Konzepte wir einführen können als Gesellschaft, als Unternehmen, um das Thema mentale Gesundheit für Menschen besser zu priorisieren und zu verhindern, dass Menschen in mentale Probleme reinlaufen. Und wir haben über ihr neues Buch gesprochen, wie es dazu kam, was Menschen erwarten dürfen und noch so vieles mehr. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein. Viel Vergnügen beim Auf und Ab von Kira Marie Krämer. Kira, schön, dass du den Weg nach München gefunden hast. Vielen, vielen Dank. Ich möchte gleich mit einer, wie ich finde, elementaren Frage starten. Und das ist, was ist das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen, die jetzt zuhören, über dich wissen und kennen sollten, um den Menschen zu verstehen, der du heute bist?
Das früheste Ereignis ist jetzt kein krasses Ereignis, was sich zugetragen hat, sondern ich glaube, um mich zu verstehen, wo ich herkomme und was mich so begeistert, da muss man wissen, ich komme vom Dorf.
Mhm. Und, wie viele Einwohner?
Das Dorf hat 5600 Einwohner.
Okay.
Eschweiler Bergrad.
Mhm.
Und ich bin einfach sehr herzlich. Ich komme aus dem Rheinland und bin sehr behütet groß geworden und aber auch im Karneval und in den Schützen aktiv gewesen. Also ich glaube, das sollte man wissen, um mich zu verstehen. Und vielleicht auch manchmal zu verstehen, warum mir ein CH schwerfällt.
Das kriegen wir hin. Und wie würdest du sagen, haben diese Wurzeln, die du jetzt gerade beschreibst, wie prägen die dich heute als Mensch im Berufsalltag?
Meine Mama ist selbstständig. Mhm. Also sie hat ein Körperpflegestudio, auch mit Mitarbeitenden und auch so großgezogen, wie man so Startups quasi kennt heute. Hat man anders genannt.
Mhm.
Und sie hat im Keller gestartet bei uns im Familienhaus und hat da angefangen mit Fußpflege und Fingernägeln zu machen. Irgendwann ist sie auch, also sie ist immer noch im Dorf und ist dann in ein Objekt gegangen, wo sie dann zur Miete war und hat das dann erweitert und hat dann Mitarbeitende gehabt. Und dann irgendwann haben meine Eltern noch mein Haus gebaut und die 2 Etagen unten sind dann das Körperpflegestudio und darüber gibt es dann Wohnungen, die sie vermieten und die sind barrierefrei. Also es ist quasi die Geschichte vom Keller in das eigene Haus und das Unternehmen groß gemacht. Und das hat mich sehr, sehr doll geprägt. Und mein Großvater hat einen Fliesenfachbetrieb gegründet damals. Hat man auch noch nicht gegründet gesagt in dem Alter. Und deswegen so dieses Unternehmergehen, das ist einfach in meiner Familie. Mein Onkel hat das übernommen von meinem Opa. Und irgendwie diese Selbstständigkeit lag schon immer bei uns in der Familie.
Mhm. Und wie du das heute selber lebst, werden wir noch im Detail dazukommen. In unserem Podcast sprechen wir über die Höhen und Tiefen des Lebens, und von denen hast du auch einige schon erlebt, obwohl du gar nicht so alt bist, wenn ich das so sagen darf.
Stimmt.
Und ich würde dich mal bitten, uns in einen bestimmten Moment an einem Abend mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob du es am Datum erkennst, und zwar den 19. Februar 2022.
Miss Germany?
Genau.
Ja.
So, und das ist ein Erlebnis, was nicht viele Menschen haben werden. Deshalb nimm uns doch mal mit, wo du da gerade warst, was du gerade siehst und welche Emotionen du an diesem Abend durchlebt hast.
Wahnsinn. Ja, das ist sehr lange her. Also gefühlt so lange, weil in der Zeit, das sind zwar nur 2 Jahre, aber es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Mir ist so viel klar geworden. Und ich habe auch sehr viele Tiefen mitgemacht danach. Mhm. Jetzt nicht aufgrund von Miss Germany, aber es ist schon viel passiert. Mhm. Ja, also ich hätte das Datum gar nicht mehr so im Kopf gehabt, hättest du es gar nicht gesagt gerade. Aber es war sehr inspirierend, die ganze Reise, besonders die 2 Wochen, die wir im Europapark verbracht haben. Es waren 22 Frauen, also die Teilnehmerinnen waren die ganze Zeit auf einem Haufen, 2,5 Wochen. Und das hat mich sehr doll geprägt, weil wir so viele unterschiedliche Frauen waren. Und da habe ich so stark wie noch nie in meinem Leben gemerkt, wie privilegiert ich eigentlich bin. Und habe so viele unterschiedliche Geschichten von den Frauen miterlebt, die unterschiedliche Herkunft hatten, unterschiedliche Leidensgeschichten auch mitgebracht haben. Und wir standen ja auch alle für unterschiedliche Themen. Also für diejenigen, die es noch nicht wissen, Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern es geht darum, Themen voranzubringen und Female Empowerment zu fördern. Und mein Thema war obviously New Work, auch damals schon. Und da gab es ganz viele andere Themen, und das hat mich schon nochmal merken lassen, wie privilegiert ich bin, mein Leben ist, mein Umfeld ist, weil man bleibt ja schon oft in der eigenen Bubble. Und das Finale war Wahnsinn. Also wenn ich daran zurückdenke, meine Familie war da, mein heutiger Mann war da, was auch nicht so selbstverständlich ist, weil er spielt Fußball und kann nicht immer spontan an einem Wochenende mal wohin fahren. Und das war schön. Dann die ganze Halle war voll im Europapark. Es war so toll, weil ich habe früher Eventregie gemacht, also so Events verantwortet und dann allen immer gesagt, was passiert, wo sie hin müssen, und war so die hinter den Kulissen, die dann alles entschieden hat. Und jetzt war ich dann diejenige auf der Bühne und durfte dann meine Geschichte äußern. Über uns wurden Filme gedreht und wir hatten Designerklamotten an und sind dann da über einen Laufsteg gelaufen. Und ich habe damals als Kind auch gemodelt. Und da kamen so ganz viele Dinge zusammen. Also einmal meine Leidenschaft, mein Thema, und aber auch so das, was ich früher als Kind gerne gemacht habe, das Modeln, und auch dann diese verschiedenen Geschichten mitzuerleben. Es war schon Wahnsinn. Und die ganze Reise hat mich auch dazu inspiriert, auch mich nochmal mehr für das Thema New Work stark zu machen, beziehungsweise es in gewisser Weise auch zu übersetzen, weil es dann doch relativ komplex ist und von vielen noch falsch verstanden wird.
Und auch darüber werden wir im Detail sprechen. Du hast da ein wunderbares Buch zugeschrieben, was demnächst veröffentlicht wird. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht, und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Du hast es kurz angedeutet und das für die, die da nicht so im Detail drin sind, wichtig, diese Miss Germany Con oder Wettbewerb, der ist eben nicht mehr so Bikini-Auftritte vor einer männlichen Jury, sondern da geht es eben darum, dass Frauen ihre Mission auf eine Bühne bringen und dafür kämpfen. Mhm. Wie würdest du deine Mission in 1-2 Sätzen zusammenfassen damals und wie hat sie sich heute weiterentwickelt?
Meine Mission ist, die Arbeitswelt zu verbessern. Ganz einfach, auf den Punkt. Wie genau und was dafür alles nötig ist, kann ich gar nicht so in Worte fassen. Ich glaube, da in dieser Reise darf ich mich ja auch weiterentwickeln und ich darf ja auch gucken, wie viele Stellschrauben ich bewegen kann, dass es wirklich die Arbeitswelt verbessert. Aber das ist so mein Ding und das ist klar, weil ich auch selber Dinge erlebt habe, während ich jetzt gearbeitet habe in den letzten Jahren, aber weil ich besonders viele Leidensgeschichten mitbekommen habe von Menschen und ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte mich auch für diese Menschen und Geschichten einsetzen, weil ich habe mir über die letzten Jahre eine gewisse Reichweite aufbauen dürfen. Mir hören Leute zu. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, denen auch zugehört wird. Und ja, man kann sich ja auch zusammenschließen und dann ganz viel Tolles bewegen. Und das ist so meine Mission, ganz einfach auf den Punkt gebracht.
Sehr, sehr cool. Und auch da werden wir später tiefer ins Detail gehen. Ich würde gerne auf ein Thema direkt einsteigen, was auch im weitesten Sinn Teil der Arbeitswelt ist und das ist das Thema mentale Gesundheit, für das du auch als Speakerin stehst, auch als Influencerin auf LinkedIn. Und ich habe aus deinem Buch ein paar spannende Fakten gelernt. Das eine ist, dass laut Bundesministerium für Gesundheit jeder dritte Deutsche im Lauf seines oder ihres Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung leiden wird. Mhm. Was eine wahnsinnige Zahl ist. Ich glaube, wir alle kennen im Bekanntenkreis den einen oder die andere, aber das wirklich auch gesamtwirtschaftlich so relevant ist. Und allein Depressionen und Angstzustände, dadurch gehen, so habe ich in deinem Buch lernen dürfen, jedes Jahr 12 Milliarden Arbeitstage verloren. Mhm. Was ja auch eine wahnsinnig große Zahl ist. Du selber, auch darüber hast du viel geschrieben und kommuniziert, hast im November 2022, also Ende des Jahres, von dem wir gerade gesprochen haben, die Diagnose Depression bekommen, über das du auch sehr offen sprichst und damit auch viele Menschen inspirierst und hilfst. Du hast gerade ein Jahr Therapie hinter dir, auch darüber hast du viel geschrieben und ich würde da gerne ein bisschen tiefer reingehen, weil es glaube ich auch wichtig für deine Vita ist und eben auch viele Menschen beschäftigt, die hier zuhören. Die erste Frage, Kira, ist, woran bist du tatsächlich erkrankt? Also wie war so die Entstehungsgeschichte? Es hat ja oft bestimmte Gründe, die auf die eine oder andere Art laufen. Was war deine spezifische Historie, die dich in diese Depression geführt hat?
Viel ist natürlich während der Therapie rausgekommen, ne? Also es ist ja oft, dass wenn man psychische Erkrankungen hat, dass es viel auch aus der Kindheit kommt, auch aus der Erziehung. Also ich habe eine wundervolle Erziehung genossen, aber trotzdem ist es ja einfach nochmal eine andere Generation, meine Eltern, die auch anders groß geworden sind und die dann auch ihre Erziehung mit in meine haben einfließen lassen. Das gehört ja einfach zusammen. Wenn ich irgendwann mal Kinder haben darf, werde ich wahrscheinlich ja auch nicht alles richtig machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir sind ja Menschen. Und das ist während der Therapie rausgekommen, ganz viel. Aber wie ich so gemerkt habe, dass ich Hilfe brauche, war im Mai 22 das erste Mal. Und es ist in dem Jahr sehr, sehr viel passiert, also sehr viel Positives, weil ich mich ja mehr mit dem Thema New Work auseinandergesetzt habe, mich dazu positioniert habe, meinen Podcast gestartet habe und die Anfrage dafür bekommen habe. Dann war ich Speakerin und ganz viel Tolles passiert. Ich habe aber auch meinen Job gekündigt. Ich war angestellt und selbstständig eine ganz lange Zeit, also fast 3 Jahre, und habe meinen Job gekündigt, weil ich gemerkt habe, mir fehlt der Purpose. Mir hat nicht mehr gereicht, Leuten zu erzählen, wie ein gutes Event funktioniert oder wie sie Social Media am besten umsetzen. Das war nicht mehr so mein Purpose. Und New Work war mein Purpose und das wusste ich über die Zeit bei Miss Germany, das hat mir das irgendwie klar gemacht. Und zum Juni startete ich dann in die Selbstständigkeit, also in die Vollselbstständigkeit. Mhm. Und dann war auch klar, dass wir nach Hamburg ziehen und kam alles irgendwie zusammen. Also es gab keinen, den einen Auslöser. Das fragen auch immer die Leute, ja, warum hast du denn eine Depression bekommen? Und dann sage ich immer, es gibt nicht einen Punkt. Und das gibt es bei Depressionen meistens nicht. Und dann habe ich im Mai gemerkt, so, boah, mir fehlt der Drive. Irgendwas, ja, lässt mich die ganze Zeit müde sein und gibt mir nicht mehr den Antrieb, den ich sonst hatte. Und habe das aber erst so gemerkt und dachte so, ja, das kommt schon wieder. Ich hatte auch ein halbes Jahr davor Corona und dachte so, vielleicht ist es ein bisschen Long-Covid noch. Habe gesagt, komm, dann kommt der Sommer jetzt wieder und dann wird es wieder besser. Und dann im Juli habe ich gemerkt, es wird nicht besser und bin dann zum Hausarzt gegangen und habe ihm dann auch erzählt, dass ich mich immer so schlapp fühle, keine Motivation mehr habe und auch sehr viel in schlechter Stimmung bin. Und auch oft traurig. Und dann meinte er so, das hört sich ganz stark nach Burnout an. Ich überweise sie mal zum Therapeuten. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ich Burnout. Meine Eltern noch zusammen, gutes Familienhaus. Ich bin mit meinem Partner toll zusammen, wir haben eine tolle Beziehung. Ich habe einen Hund zu Hause, Dach über dem Kopf, mir geht's gut, auch finanziell. Warum soll ich einen Burnout haben? So, das war mein erster Gedanke. Und dann war ich im September beruflich unterwegs auf Mykonos. Mhm. Und habe da mit jemandem gesprochen, der mir nochmal die Augen geöffnet hat, weil ich dann gemerkt habe, so, okay, der hat die richtigen Fragen gestellt.
Zum Beispiel?
Er hat gefragt, so, was begeistert dich denn? Oder was treibt dich um? Oder was willst du erreichen? Was gibt dir denn diesen Purpose, den du gerade suchst? Oder warum fehlt dir der Drive? Und am Anfang dachte ich wirklich, es ist meine Beziehung. Mhm. Und dachte so, ja, meine Beziehung, vielleicht ist sie das einfach nicht mehr. So. Und habe dann so ganz viele Dinge hinterfragt. Also meine Beziehung, dann den Umzug nach Hamburg, dann die Vollselbstständigkeit. Also so ganz viele Dinge. Und habe so gedacht, so, ist das denn alles so das Richtige, was ich mache? Und dann habe ich dann im September auch so gedacht, okay, komm, also jetzt suchst du dir mal jemanden, weil die Person, mit der ich da auch gesprochen habe, der war auch selber schon mal in Therapie und meinte, das hört sich ganz stark danach an, dass du vielleicht mal jemanden brauchst, mit dem du reden kannst, der auch Expertise in dem Bereich hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal, wie es funktioniert. Und meine Freundin aus Köln meinte damals zu mir, weil sie war auch in Therapie, meinte so, ja, am besten machst du eine Copy-Paste-Nachricht an alle TherapeutInnen und schreibst einfach in Hamburg alle an. Weil es gibt ja kaum Therapieplätze. Du musst ja wahrscheinlich Monate warten, um was zu bekommen. Und dann habe ich das gemacht und hatte 3 Erstgespräche. Und bei der einen ist glücklicherweise ein Platz frei geworden. Also innerhalb von 2 Monaten hatte ich dann einen Therapieplatz. Und nach 2, 3 Sitzungen hat sie mir dann die Diagnose Depression gegeben.
Okay.
Und am Anfang dachte sie, es sei eine Anpassungsstörung aufgrund so vielen Dingen, die in dem Jahr alles neu passiert sind. Und meinte dann aber so nach der nächsten Sitzung, nee, das ist schon doch tiefgreifender. Genau, und das war für mich so der...
Kannst und möchtest du teilen, was so Kriterien waren, wenn Menschen jetzt auch sich diese Symptome kennen, aber eben keinen Experten vor sich sitzen haben? Mhm. Wonach fragt so ein Experte, so eine Expertin und wie bringt einen das dann zu dieser Diagnose?
Also man macht einen Test, den macht man auch zu Hause, man beantwortet online Fragen und die Auswertung bekommt man dann nicht selbst, sondern das sieht dann der Therapeut oder die Therapeutin. Und dann sieht man oft schon, in welche Richtung das geht. Und wir sind auch nach den, ich glaube, 2, 3 Gesprächen schon relativ schnell in meiner Kindheit gelandet.
Okay.
Und haben auch schnell gemerkt, so, oh, da ist dann doch ein bisschen mehr passiert, als ich immer dachte. Und ich bin sehr, sehr gut im Verdrängen. Mhm. Und bin immer so, ich arbeite sehr gerne an mir, ich optimiere gerne und gucke, was ich besser machen kann. Aber so reflektieren war ich nie gut drin. Ich habe mir nie die Zeit dafür genommen, zurückzublicken. Und das haben wir dann mehr gemacht.
Das erfordert ja nicht nur Zeit, sondern auch Mut, absolut, da reinzufühlen.
Total, ja, absolut. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht und darüber ist mir erstmal so viel bewusst geworden. Und mir ist dann auch bewusst geworden, nein, meine Beziehung ist vollkommen intakt und auch das nach Hamburg ziehen war toll und auch jetzt selbstständig zu sein ist super und es sind andere Dinge. Und ja, so kam es dann. Und dann habe ich auch im November überlegt, so möchte ich darüber öffentlich sprechen und schreiben und habe dann doch gesagt, komm, ich werde es machen, weil ich glaube, da sind ganz viele Menschen da draußen, die vielleicht ähnlich fühlen, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und vielleicht auch einen Schubs brauchen in die richtige Richtung. Und das war tatsächlich der Fall. Also ich habe damit davon angefangen zu reden und ja, es ist super gut angekommen. Also ich habe keine böse Kritik bekommen, weil ich ja dachte, auch wenn du selbstständig bist, ist es ja auch oft so, und du gibst Fehler oder Schwächen zu, kann es ja auch sein, dass die Leute deine Dienstleistung nicht mehr kaufen oder dich nicht mehr für voll nehmen.
Ja.
Genau.
Und was waren so deine Erfahrungen an Feedback, was an Resonanz zurückgekommen ist?
Ganz viel Positives, wo dann gesagt wurde, danke für deinen Mut, dass du darüber sprichst, mir geht's ähnlich. Oder auch so, danke, dass du erzählst, wie es am besten, wie, was man auch für Tipps umsetzen kann, weil ich habe auch Tipps mit auf den Weg gegeben, die für mich gut funktionieren. Ist natürlich auch immer wichtig zu sagen, dass das nicht für alle funktioniert. Mhm. Weil viele auch meinten, ja, mein Partner ist gerade in der Depression und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe dann zum Beispiel gesagt, man muss Fragen stellen. Also Menschen, die in diesem Moment stecken, die brauchen Fragen, die richtigen Fragen. Und das musste mein Partner auch zum Beispiel auch erstmal verstehen und mein ganzes Umfeld. Und nach einem Speaking, was ich hatte auf der Zukunft Personal zu dem Thema, habe ich dann auch gesagt, ne, wie so mentale Gesundheit auf dem Arbeitsplatz wichtig ist und wie man das fördern kann. Habe dann auch meine eigene Geschichte erzählt und danach kam jemand zu mir und meinte, sie sehen gar nicht aus, als ob sie eine Depression hätten. Mhm. Und ich so, ja gut, aber Menschen wie ich in dem Moment können das super gut kaschieren.
Mhm. Ja. Wie oft musst du dich heute noch verstellen, wenn du sagst, man kann es kaschieren? Ich habe auch da selbst eigene Erfahrungen. Musst du das noch häufig tun?
Ich mache es nicht mehr.
Okay.
Also viel, viel weniger, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für mich unfassbar anstrengend ist. Und natürlich gibt es so Stressmomente. Wie aktuell bin ich unfassbar gestresst mit dieser Buchpromotion. Das habe ich unfassbar unterschätzt. Du weißt ja selber, wie viel Arbeit das ist.
Ja.
Habe ich wirklich unterschätzt und bin gerade sehr gestresst und weiß aber auch, diese Phase geht vorbei und weiß, was ich tun muss, damit es mir besser geht und damit ich nicht in depressive Momente rutsche und weiß auch, wenn diese Buchpromotion vorbei ist, mache ich erstmal Pause.
Mhm. So. Und wie geht's dir heute? Also nicht heute speziell, aber heute, ich sag mal in dieser Zeit jetzt?
Gut.
Im Vergleich von vor einem Jahr?
Ich habe im Oktober die Therapie dann beendet und meine Therapeutin meinte auch, sie haben zwar noch Stunden übrig, aber sie brauchen nicht mehr zu kommen. Also ich sehe gerade keinen Bedarf und das fand ich auch super von ihr. Mhm. Und dann hat sie aber gesagt, sie können innerhalb von einem halben Jahr nochmal wiederkommen, um diese Stunden nicht verfallen zu lassen. Und dann hatte ich jetzt auch, weil ich jetzt seit dem 15.03. wieder angestellt und selbstständig bin, wie vor ein paar Jahren schon mal, habe ich vorher vor der Anstellung mit ihr nochmal einen Termin gemacht und habe dann gesagt, ich habe einfach nochmal Bedarf zu sprechen, weil ich Angst habe, dass es mir wieder zu viel wird. Mhm. Und dann haben wir das Gespräch gehabt und dann hat sie aber auch gesagt, ich sehe jetzt keinen Grund, sie haben das so gut im Griff, also sie kennen sich, sie haben sich gut kennengelernt und sie dürfen natürlich jederzeit wiederkommen, aber aktuell sehe ich keinen Bedarf, dass sie nochmal kommen müssen und ich glaube, das war auch nochmal gut zu hören.
Mhm. Glaube ich. Gerade wenn ein Experte einem nochmal so diesen Rückenwind gibt. Du hast gesagt, dass du viel über dich lernen durftest, aber wahrscheinlich, oder ist meine Vermutung, hast du auch neue Fähigkeiten in dieser Therapie erworben. Was sind so die Dinge, die du vor dieser Therapie gar nicht konntest und wo du jetzt viel besser drin geworden bist?
Ich war ein absoluter People-Pleaser. Also wenn du jetzt einen Witz machen würdest und ich finde den nicht witzig, dann lache ich trotzdem drüber, weil ich möchte, dass du mich magst.
Mhm.
Heute lache ich da nicht mehr drüber oder bin jetzt in Businessgesprächen jetzt auch nicht mehr so aufgesetzt. Also klar, ist es immer noch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so im Business-Kontext habe ich schon noch mal so eine andere Persona teilweise. Achte zum Beispiel im Podcast auch mehr darauf, dass ich jetzt weniger M sage. Ne? Also es sind so Kleinigkeiten. Und das mache ich jetzt im privaten Kontext vielleicht weniger.
Mhm.
Das habe ich gelernt. Und ja, also auch so Menschen nicht mehr Dinge zum Gefallen tun, sondern erstmal darauf zu achten, bringt mir das wirklich was? Nicht jetzt finanziell oder reichweitenmäßig, sondern auch, tut mir das gut?
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt, heute bin ich hierher gekommen, ich bin ja aus Hamburg für deinen Podcast nach München gekommen, weil ich so viel Lust drauf hatte auf den Podcast, weil ich den Podcast gerne mag und weiß, wie du die Gespräche aufbaust. Und das hätte ich jetzt nicht für jeden x-beliebigen Podcast gemacht. Weil Hamburg-München ist ja dann doch immer eine Strecke und ich wusste, dass mir das gut tun wird, hier mit dir darüber zu sprechen und das einfach mehr zu machen, ist so wichtig für mich geworden und auch mehr Privatleben in den Fokus zu rücken und nicht nur zu arbeiten und das Arbeiten zum Hobby werden zu lassen.
Kleine Randnotiz, das war nicht abgesprochen, das war ein sehr großes Lob für unsere Arbeit, deshalb vielen Dank, ehrt uns sehr. Du hast ein schönes Zitat, ich glaube auf LinkedIn war es, habe ich das gelesen, wo du gesagt hast, dass du jetzt gelernt hast, deinen Energiehaushalt ganz anders zu managen. Das heißt, weniger von dem zu tun, was dir nicht gut tut. Du hast schon gerade ein, zwei Beispiele gegeben und eben das mehr zu priorisieren, was dir gut tut. Wie sieht denn jetzt, du hast es angesprochen, du bist zum einen selbstständig, bist aber auch in einer Festanstellung, wo man ja auch wieder andere Commitments dem Arbeitgeber gegenüber hat. Wie sieht so dein normaler Rhythmus aus Anspannung und Entspannung aus, über einen Tag verteilt, eine Woche und auch übers Jahr gesehen?
Also jetzt Beispiel, bleiben wir bei meiner Münchenreise jetzt, ist für mich anstrengend.
Ja.
Das habe ich auch während der Therapie gelernt. Früher als besonders vor Corona, als ich als Eventregisseurin unterwegs war, war ich auch beruflich in Kanada zum Beispiel oder in Deutschland viel unterwegs, europaweit, und bin immer sehr, sehr gerne gereist. Mhm. Und ich habe Hotels geliebt. Also da kamen mir immer die größten Inspirationen. Ich habe gern geschrieben und gelesen und die Zeit für mich genutzt. Und während Corona kam das dann für mich auch so, dass ich gemerkt habe, nee, das tut mir nicht mehr so gut. Und das habe ich mitgenommen. Also Reisen tut mir nicht mehr gut. Und das weiß ich, dass jetzt zum Beispiel auch 24 Stunden München für mich anstrengend wird. Und deswegen, morgen habe ich keine Termine. Mhm. Ja, das hat, ist ein schöner Zufall. Habe ich jetzt nicht extra so geplant, aber es ist ein schöner Zufall. Und jetzt aber eine typische Woche ist für mich so, habe ich für mich auch festgelegt, bevor ich wieder in die Anstellung gegangen bin, wie sollen meine Arbeitszeiten sein, weil ich bin 20 Stunden die Woche wieder angestellt. Mhm. Und habe dann überlegt, möchte ich volle Tage dafür opfern, für die Selbstständigkeit, weil dann habe ich ja nichts für die Selbstständigkeit. Und habe dann für mich entschieden, nein, ich arbeite jeden Tag 4 Stunden
okay.
in der Woche. Und habe mir dann auch feste Arbeitszeiten gesetzt. Die Kernarbeitszeit ist von 10 bis 15 Uhr bei uns. Also auch eine komplett remote first company, eine Unternehmensberatung. Und habe dann gesagt, okay, dann bin ich jeden Tag von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr erreichbar. Und schaffe mir aber auch Flexibilität. Wenn jetzt irgendwann mal Termine dazwischen kommen für die Selbstständigkeit, dann kann ich zum Beispiel mal abends ein bisschen mehr arbeiten oder so. Mhm. Das habe ich schon gemerkt. Und ich bin unfassbar gerne in meinem Homeoffice. Ich habe mir da so eine kleine Oase gebaut mit meinem höhenverstellbaren Schreibtisch und meinem iMac. Und da kann mein Hund auf der Couch rechts neben mir liegen. Und mein Hund heißt Homie und wir sagen immer ganz witzig, wir sind dann im Homie-Office.
Süß.
Ja, genau. Also das ist schon schön. Und
Safe Space.
Absoluter Safe Space.
Mhm.
Und das gibt mir Energie. Und das weiß ich. Und auch so Gespräche mit Menschen, die etwas tiefergehend sind. Mhm. Ich brauche keinen Smalltalk mehr. Ich liebe Deep Talk.
Mhm.
Und ich liebe es, die unterschiedlichen Geschichten von Menschen kennenzulernen und zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und das gibt mir viel Energie.
Hat die Therapeutin dir irgendwelche Tools mit an die Hand gegeben, die du täglich machen musst oder sollst oder darfst, die dir so im Täglichen helfen, ob Achtsamkeit, Meditation, oder gibt es ja zig Dinge, wo Menschen sich auch fragen, hilft das eigentlich in so einer Situation?
Also klar, ich meditiere auch, wenn es dann doch zu viel wird. Ich schreibe aber auch gerne.
Mhm.
Also Journaling ist für mich ein ganz, ganz tolles Tool. Und was sie aber mir mit auf den Weg gegeben hat, das ist einfach, wir haben ja oft, wenn so Dinge unsicher sind, bleiben wir jetzt beim Buch, dann denke ich so, okay, wie wird das ankommen? Werden die Menschen es toll finden? Wird das gut gekauft werden? Wie wird jetzt meine Buchparty nächste Woche? Und so Fragen. Und dann hat sie gesagt, beantworten Sie die Fragen doch einfach mal.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten. Und dann dachte ich so, ja, stimmt. So, und es gibt ja Fragen, die wir auch im Alltag haben, die uns ja auch umtreiben. Ne? So, schaffe ich das jetzt? Und wie werden die Leute das finden? Und was ist, wenn die Leute das blöd finden? Und dann denkst du so, ja, und was passiert dann? Also es ist einfach mal beantworten.
Den Worst Case mal wirklich objektivieren und eben auch auf den Tisch bringen. Und du hast gerade von Journaling gesprochen. Mhm. Tagebuch schreiben ist eine Strategie, die ich früher massiv unterschätzt habe und auch heute noch massiv unterschätzt wird. Und ich würde hier gerne kurz ergänzen, was das eigentlich auch in unserem Gehirn macht. Denn du hast gesagt, wenn wir solche Sorgen, Ängste etc., so offene Fragen haben, dann ist typischerweise im Gehirn eine Region involviert, die wir Amygdala nennen. Der Mandelkern, das ist die Drama Queen. Die ist dafür zuständig, uns zu warnen vor Gefahren etc. Aber wenn man sie unkontrolliert lässt, dann führt das eben zu diesen berühmten Angstzuständen, im Englischen Anxiety genannt. Mhm. Also nicht diese Angst vor einer konkreten Gefahr, sondern diese undefinierten Befürchtungen. Und wenn wir etwas aufschreiben, dann müssen wir eine ganz andere Gehirnregion aktivieren, den Präfrontalkortex. Da sitzt unsere Ratio. Und in dem Moment, wo wir es aufschreiben, wir machen das ja nicht aus Dokumentationszwecken oder auch nicht, um eine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben, sondern einfach, um es aus diesem Angstzentrum in die Ratio zu bringen. Und allein durchs Aufschreiben ist zumindest meine Erfahrung und viele Menschen, mit denen ich arbeiten darf, wird dem Ganzen schon die emotionale Schärfe genommen. Und diese Zeit investieren viele Menschen aber nicht, weil sie eben Handy, viele andere Dinge machen. Aber ich kann wirklich nur raten, nehmt euch ein Blatt Papier, nehmt euch einen Stift und schreibt Dinge auf, die euch Sorgen machen. Es macht einen Riesenunterschied.
Absolut. Machst du es oft?
Jeden Tag.
Ja?
Immer bevor ich ins Bett gehe.
Okay, also du bist jemand, der es abends macht auch.
Genau, ja. Weil ich, also wir nennen es ich Downloading auch. Your Day. Mhm. Und das können typischerweise positive Dinge sein, für die ich dankbar bin. Weniger negative Sachen, weil ich mich direkt vorm Einschlafen nicht noch negativ primen möchte. Mhm. Wenn ich so eher negative Dinge habe, mache ich das eher am Nachmittag, um sie rauszukriegen. Aber das ist eine Routine, die ich liebe, die immer mal wieder wegfällt, muss ich sagen. Aber da ist so wieder bei meinem Lieblingsthema Gewohnheitsbildung. Ich habe eine Regel und das heißt Minimum ein Wort. Wenn ich keine Lust habe, es zu spät wird oder wenn ich auch das Licht nicht mehr anmachen möchte oder sowas für wegen meiner Partnerin, meinem Sohn, dann schreibe ich im Dunkeln Danke auf diese Seite.
Cool.
So, dann weiß ich, dass ich meine Gewohnheit, die mir gut tut, weiter gemacht habe, ein Microhabit, und ich bleibe im Rhythmus. Denn das Gefährlichste ist, wenn man sich dann, ich zumindest verurteile, dass ich es jetzt wieder nicht gemacht habe und dann hat man 2 Tage Pause, mal 3 Tage, aber ein Wort schafft man immer. Und deshalb ist die Hürde sehr, sehr niedrig, das Buch aufzuschlagen und zu schreiben. Und aus einem Wort werden manchmal 10, manchmal werden 2 Seiten, aber nie weniger als ein Wort.
Schön.
Ja.
Toll. Also ich habe das auch letztes Jahr gestartet, dass ich jeden Monat was regelmäßig mache.
Mhm.
Also zum Beispiel im Januar jeden Tag meditieren, im Februar jeden Tag, Journaling oder also so eine gewisse, oder im März dann 3-mal die Woche Sport, also sowas zum Beispiel. Weil ich gemerkt habe, wenn ich mir Routinen Anfang des Jahres setze oder Vorsätze nehme, das schaffe ich kein ganzes Jahr.
Ja.
Aber einen ganzen Monat schaffe ich.
Mhm.
Und das macht dann auch Spaß, weil ich bin eine Person, der wird schnell langweilig.
Mhm.
Und wenn ich dann merke, okay, einen Monat schaffe ich das und dann gibt es im nächsten Monat wieder was Neues, das hat für mich auch gut funktioniert. Und seit diesem Jahr mache ich aber auch, was ich jeden Tag unter der Woche auch machen möchte, dass ich immer um 7.30 Uhr aufstehe, meine Supplements nehme und mir eine Affirmation in den Spiegel sage.
Mhm.
Und ich bin jemand, ich hake gerne ab.
Mhm.
Deswegen habe ich das in meinen Planer geschrieben, jeden Tag unter der Woche, ne? 37 Affirmationen, Supplements, kann das dann immer abhaken, wenn ich es geschafft habe. Und wenn ich es nicht geschafft habe, was auch mal passiert, dann mache ich da ein X dran und versuche es dann am nächsten Tag wieder zu schaffen. Aber das funktioniert für mich zum Beispiel ganz gut.
Und auch das ist wissenschaftlich erwiesen, wenn wir optisch sehen, dass wir Dinge durchstreichen, abhaken. Das ist ein kleiner Mini-Gewinn für uns, der uns ein gutes Gefühl gibt und motiviert eben weiterzumachen. Mir gefällt gerade ein, als du gesagt hast, jeden Monat, ich weiß nicht, ob es den Begriff schon gibt, aber Habit Hopping ist mir jetzt spontan gekommen.
Toll,
genau.
Ja.
Also muss ich mal googeln, ob es das gibt.
Vielleicht hast du den ja jetzt auch einfach
ein Stamp reingesetzt.
Patent drauf anmelden.
Genau, Habit Hopping. Finde ich cool. Für Menschen, denen schnell langweilig wird, dass man quasi immer wieder neue Dinge probiert. Bist du gut darin oder warst du gut darin, Nein zu sagen?
Überhaupt nicht. Ich habe zu allem Ja gesagt und immer wenn gefragt wurde, Kira, kannst du mal und kannst du hier sprechen, aber wir haben kein Budget oder kannst du das posten und das hier nochmal machen und bist du an dem Tag verfügbar und kannst du mal eben das am Wochenende noch machen und können wir kurz telefonieren zu dem Thema? Ich war immer Ja, immer, weil ich immer dachte, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, dann verpasse ich eine Chance.
Mhm.
Und dann habe ich aber auch während der Therapie gemerkt, das funktioniert nicht.
Was hat deine Therapeutin gesagt dazu?
Also sie hat nicht konkret gesagt, fangen Sie an, Nein zu sagen, sondern sie hat die richtigen Fragen gestellt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich glaube, ich muss mehr Grenzen setzen.
Mhm.
Also mir selber auch, weil ich auch gemerkt habe, ich bin einfach nicht mehr so leistungsfähig wie vielleicht mit Anfang 20. Ich werde dieses Jahr 30, das ist jetzt nicht super alt, aber es ist so, dass ich merke, man wird dann doch älter und ich kann jetzt nicht mehr die Nächte zum Tag machen und bin dann am nächsten Tag noch mega produktiv. Meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel mit ganz viel Wein immer abends geschrieben und am nächsten Tag dann nüchtern korrigiert und dann gemerkt, so Inhalt ist toll, Rechtschreibung vielleicht nicht. Und das hat mir wenig ausgemacht. Heutzutage mache ich die Nacht nicht mehr zum Tag, weil ich einfach merke, dass ich dann am nächsten Tag so ja, nicht mehr so produktiv bin, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und so die Grenzen nicht nur anderen gegenüber zu setzen, sondern sich auch selbst und die dann auch zu akzeptieren, das habe ich gemerkt.
Mhm. Nach meiner Erfahrung hat Nein sagen ja auch viel mit Mut zu tun.
Ja.
Und was kannst du Menschen, die jetzt zuhören, die auch nicht so gut darin sind, Nein zu sagen, was hat dir geholfen, diesen Mut zu entwickeln, sich selber zu priorisieren und eben nicht dieses People-Pleasing, was du vorhin auch gesagt hast, überhand nehmen zu lassen?
Ich habe viel mit Menschen gesprochen, die schon weiter waren als ich. Ob es jetzt beruflicher Natur war oder auch mit dem Thema mentale Gesundheit sich schon länger befassen. Und habe dann gemerkt, wie sie es handhaben. Und das sind so teilweise dann meine Vorbilder geworden, wo ich gemerkt habe, okay, die sagen auch nicht zu allem Ja und Amen und sind heute nicht da, wo sie sind, weil sie immer Ja gesagt haben.
Mhm.
Sondern weil sie einfach zu ihren Themen stehen, zu ihren Meinungen stehen. Und es ist ja einfach so, wir finden Menschen doch viel interessanter, die sagen, was sie denken, ohne natürlich beleidigend zu sein, aber die sagen, was sie denken und denen wir direkten Charakter zuordnen können. Ich weiß noch, früher in meiner Schulzeit war es immer so, es gab verschiedene Freundeskreise und ich wollte überall dazugehören und war in jedem Freundeskreis eine andere Kira. Und wir hatten letztes Jahr 10-jähriges Abitur, also die Abi-Feier dann.
Mhm.
Und dann habe ich noch meine Freundin aus der Schule getroffen und habe dann auch mit ihr darüber gesprochen, weil es war auch eine Phase, wo ich noch in Therapie war und wo das in der Therapie rausgekommen ist. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und dann meinte sie so, ja, man konnte dich nie greifen. Man wusste nie, wer Kira war. Und das fand ich so augenöffnend nochmal, weil damals mit 17, 18 bist du ja nicht so reflektiert oder wir sind ja auch in einem Alter gewesen, da sagen wir uns ja gegenseitig nicht so, hey, wer bist du eigentlich?
Mhm.
Ja, das war damals einfach nicht so. Und das dann nochmal zu reflektieren, das war schon interessant. Und mittlerweile bin ich dann doch, darf ich sagen, eine Person geworden, die ihren Selbstwert kennt. Weil ich bin auch damals in Therapie gegangen und meine Therapeutin meinte, kennen Sie denn Ihren Selbstwert?
Mhm.
Und ich so, ich glaube nicht. Und das ist eine lange Reise, aber ich habe auch viel geübt.
Okay. Und nach meiner Erfahrung eine Reise, die nie zu Ende ist.
Ja.
Weil wenn man mal einen niedrigen hatte, ist man immer rückfallgefährdet.
Absolut.
Aber ist ja auch eine schöne Arbeit daran. Ich finde an dem Ganzen, was du bisher gesagt hast, noch eine Sache wichtig zu erwähnen. Denn es gibt so diesen Mythos gerade bei UnternehmerInnen, bei Menschen, die selbstständig arbeiten, dass der Stress, den man dadurch hat, einen nicht krank machen kann. Es gibt ja diesen Mythos, nur der Stress, der von außen kommt, der von einem Konzern ausgeübt wird oder sowas, ist der schlechte und die Leidenschaft, das innere Feuer, das ist das, was nie zum Erlöschen führt. Und ich darf mit vielen Menschen arbeiten, die ein Gegenbeispiel dazu sind. Und bei dir war es ja auch so, deine Leidenschaft, deine vielen Projekte, die Komplexität hat dich in gewisse Herausforderungen gebracht. Und deshalb alle, die zuhören und ihrer Leidenschaft folgen und denken, sie wollen jede einzelne Sekunde dafür investieren. Energie ist Energie. Und wenn wir die verbrauchen, egal für was, dann müssen wir uns Zeit schaffen, um die Akkus auch wieder aufzuladen.
Mhm.
Und vielleicht hast du da noch eine Ergänzung oder ich würde dich bitten, eine Ergänzung, wie du es geschafft hast, auch wenn du jetzt Themen wie ein eigenes Buch und so hast, alles Themen, wo deine Augen funkeln. Aber wie schaffst du es trotzdem immer wieder auf die Bremse zu treten und zu sagen, hey, das ist ein Long-Term-Game hier, ich darf nicht überspannen.
Mir fällt da was zu ein, was du, glaube ich, mal gesagt hast. Es wird ja immer gesagt, ein Unternehmer zu sein oder eine Karriere ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Mhm.
Und du hast mal gesagt, eine Karriere ist kein Marathon, sondern es sind ganz viele kleine Sprints.
Mhm.
Das fand ich so schön, weil man dann immer merkt, so klar, es ist wirklich so, gerade diese Promotion ist für mich ein Sprint und ist anstrengend und danach geht es aber wieder runter.
Ja.
Und es ist kein dauerhafter Marathon. Und ich glaube, wenn man das so nochmal betrachtet, dann ist es auch vollkommen okay, wenn man mal Pausen hat und wenn man mal merkt, okay, gerade läuft es vielleicht auch einfach nicht so gut mit den Aufträgen und dann sich zu vertrauen und zu merken, das kommt aber wieder, ich bin auf einem guten Weg und gerade ist der Sprint und dann gibt es mal wieder eine Pause und irgendwann sprinte ich wieder. Und das
mhm.
ist ja eine schöne Visualisierung.
Absolut. Freut mich, wenn diese Dinge auch hängen bleiben.
Wie gesagt,
auch das
Fan
nicht
vom
abgesprochen.
Podcast.
Ja, sehr, sehr cool. eine Beobachtung ist aber, weil das Konzept verstehen viele Menschen. Aber was ich beobachte, gerade bei sogenannten Peak-Performern oder High-Performern, was auch immer das im Einzelnen bedeutet, ist, dass sich so eine Stimme im Hinterkopf meldet, wenn man Pause macht, dass man faul ist, dass ein schlechtes Gewissen aufkommt, dass die Konkurrenz nicht schläft etc. Ich habe jetzt kürzlich wieder ein Video von Tom Brady,
mhm.
dem legendären Quarterback, und das war ein ziemliches ein ziemlicher Aufruf, einfach überhaupt keine Pausen zu machen. Ich weiß, dass er es tut, er ist ein Recovery-Fanatiker, deshalb das Video fand ich eigentlich untypisch für ihn. Aber es gibt einfach so viele Social-Media-Affirmationen und sowas, dass Schlaf Zeitverschwendung ist und dass Pausen irgendwie ja, der Konkurrenz helfen. Kennst du diese Stimme immer noch? Ich denke, du kanntest sie früher sehr gut, aber konntest du sie ein Stück weit jetzt auch muten? Oder wie gehst du gegen dieses schlechte Gewissen, gegen diese Stimme an?
Die Stimme ist immer noch da und ich glaube, die geht bei mir auch nicht weg, weil ich einfach eine Person bin, die unfassbar hohe Ansprüche an sich selber hat. Und die werde ich auch nicht runterschrauben können und aber auch nicht wollen. Mhm. Also ich möchte viel in meinem Leben erreichen und schaffen und gerne auch einen Fußabdruck hier hinterlassen und irgendwas besser machen, wenn ich gehe. Und das ist einfach mein Anspruch und ich finde, das darf man auch haben und man darf ja auch groß träumen und denken. Deswegen, diese Stimme ist bei mir auf jeden Fall im Kopf und die ist immer mal wieder da. Und ich habe aber für mich rausgefunden, wann ich produktiv bin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Du sagst gerade, ne, viele denken, Schlaf ist Zeitverschwendung, wenn man dann keine Zeit hat für zum Beispiel, weiß ich nicht, den 5 AM Club oder so. Ich habe mal 2 Wochen 5 AM Club gemacht, weil ich das in einem Monat machen wollte. Nach 2,5 Wochen musste ich aufhören, weil mein Körper einfach gesagt hat, Kira, hast du sie noch alle? Mhm. Ich bin und war immer eine Person, die viel Schlaf braucht. Das hat meine Mama schon immer gesagt. Kira, du brauchst viel Schlaf. Und manchmal reichen mir auch keine 8 Stunden. Und das einfach zu merken, ist vollkommen in Ordnung. Und ich bin jemand, ich bin abends super produktiv. Mhm. Und da kommen mir gute Ideen und ich verliere mich gerne abends einfach in Projekten und genieße dann die Ruhe, weil keiner anruft oder E-Mails schreibt oder irgendwas von dir will. Und das rauszufinden ist, glaube ich, ganz wichtig und auch zu akzeptieren, weil wenn ich jetzt trotzdem sage, okay, ich brauche zwar viel Schlaf, aber ich schlafe nur 5 Stunden. Dann bin ich gar nicht so produktiv, wie ich sein könnte. Und das ist ja dann Zeitverschwendung. Und es ist keine Zeitverschwendung, darauf zu achten, wann man produktiv ist und diese produktiven Phasen auszunutzen. Ja. Also mein Mann weiß das zum Beispiel. Ich bin abends sehr, sehr gerne nochmal am Rechner und verliere mich in den Projekten. Und war von Anfang an so, als wir zusammengekommen sind. Und er akzeptiert das. Und das ist nicht jeden Abend so. Aber ab und zu sage ich dann so, hey, ich muss das und das noch erledigen. Ich würde mich da gern ransetzen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Also das zu kommunizieren und zu akzeptieren ist ganz, ganz wichtig.
Absolut. Und auch hier zum einen eigene Erfahrung, aber auch Erfahrung mit anderen Menschen. Manchen Menschen gelingt es nicht, diese Stimme wegzukriegen. Und das ist auch okay. Aber was immer gelingt, ist, eine zweite Stimme zu kultivieren, die man dann in bestimmten Phasen eben, der man zuhören kann. Also wenn es nicht gelingt, diese Stimme, die einen nervt, ruhig zu kriegen, dann daran arbeiten, einen liebevollen Coach im Kopf zu haben, der einem eben motiviert, die Dinge, die man rational weiß, dass sie richtig sind, eben auch tatsächlich umzusetzen. Wir können zu dem Thema noch ewig sprechen.
Machen wir vielleicht auch
an einer anderen Stelle nochmal. Ich möchte jetzt auf dein neues Buch zu sprechen kommen. Ich darf es hier schon in Händen halten, obwohl es noch nicht offiziell auf dem Markt ist. Wann wird es veröffentlicht?
Am 26.04.
26.04., also in wenigen Tagen. Man kann es jetzt natürlich schon vorbestellen.
Ja.
Und da werden wir später noch zu aufrufen. Es heißt New Work, wie arbeiten wir in Zukunft? Mhm. Das ist eine Frage, die viele, viele Menschen auf der Welt beschäftigt. Und du hast dir da einen Namen und sehr viel Kompetenz in den letzten Jahren aufgebaut. Du hast es erwähnt, erstmal aus eigener Not oder eigener Erfahrung. Und dann eben mit vielen Menschen gesprochen und das mittlerweile auch zu deinem Beruf und deiner Berufung gemacht. Für die, die diesen Begriff noch nicht kennen, darf ich kurz mal die Grundidee, die Friedhof Bergmann vor vielen Jahren mal definiert hat. Er sagte, Ziel sollte doch sein, Arbeit so zu gestalten, dass sie uns stärker macht. Das ist ja eigentlich ideal. Aber die Realität zeigt überall, dass viele Menschen krank werden durch die Arbeit und eben nicht stärker werden. In welchen Bereichen, Kira, siehst du, was das Thema New Work betrifft, den größten Handlungsbedarf?
Aktuell glaube ich hinsichtlich mentaler Gesundheit. Mhm. Wir haben es gerade schon thematisiert oder du besonders jetzt am Anfang mit den Zahlen, die es gibt. Ne? Also die Menschen, die es betrifft oder die Anzahl der Betreffenden, das steigt einfach. Und die Therapieplätze sind einfach zu wenig. Und ich glaube, dass dann da hinsichtlich dessen dann auch die Arbeit helfen darf. Und der Arbeitsplatz helfen darf. Es gibt Angebote, Wie zum Beispiel Coaching von externen Firmen, die dann Arbeitgebende in Anspruch nehmen können und ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen können. Um da auch nochmal gegenseitig auf sich aufzupassen und zu gucken, okay, wie können wir vielleicht auch die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz verbessern? Denn Arbeit und Privatleben verschwimmt immer mehr. Wir werden immer flexibler, weil wir danach streben. Die Arbeitsmodelle verändern sich, Zeit und Ort verändert sich, wo man arbeiten kann, natürlich immer branchenabhängig, keine Frage. Und ich glaube, das ist gerade der größte Handlungsbedarf, wo ich mir auch Unterstützung von der Politik wünschen würde. Denn wenn es diese Zahlen schon gibt und wenn man merkt, dass es einfach zu wenig Therapieplätze gibt und zu wenig Hilfe für diese Menschen, dann könnte man die Angebote, die es aktuell ja schon gibt von so vielen tollen Firmen, auch einfach mal unterstützen und finanziell vielleicht auch unterstützen, das Unternehmen, das ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen können.
Mhm. Macht total Sinn. Ich verstehe den New Work-Begriff auch immer sehr stark, dass auch eine große Leadership-Komponente enthalten ist. Denn wir gehen jetzt so ein bisschen stillschweigend davon aus, dass Arbeit krank machen kann und wie helfen wir den Menschen. Aber was können denn Führungskräfte tun, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass man auf Coaching-Angebote, auf Therapieplätze etc. angewiesen ist? Was siehst du für große Leadership-Fehler da draußen, die wir durch New Work verändern dürfen?
Es ist ja oft immer noch so, leider, dass wenn man in vielen, vielen Jahren in einem Unternehmen tätig war, dann wird man irgendwann befördert. Man hat vielleicht auch gute Arbeit geleistet, man wird befördert und damit geht Führung einher und eine Führungsverantwortung. Mhm. Und es bedeutet aber nicht, nur weil ich jetzt befördert wurde, dass ich gut bin für diese Führungsposition, dass ich führen möchte. Es kann ja auch ganz viele Leute geben, die sagen, ich möchte gar kein Team leiten. Und die dann nicht befördert werden können. Und ich finde etwas schade, dass mit Beförderung auch immer Führung einhergeht. Das sollte auf jeden Fall nicht sein. Und nur weil man operativ in einem Thema gut ist, bedeutet das nicht, dass ich automatisch auch gut führen kann. Mhm. Und deswegen sollten Menschen führen, die empathisch sind, die eine Vorbildfunktion einnehmen, die die Unternehmenskultur verstehen und die ja auch ihre Mitarbeitenden inspirieren können, auch zum Beispiel zu einer offenen Fehlerkultur, Schwächen anzusprechen, dazu zu stehen. Und das sind so ganz viele Themen, die Führung ja so wichtig macht. Vorbildfunktion, es gibt den Begriff der transformationalen Führung. Und das bedeutet, dass man einfach Menschen motiviert, auch intrinsisch motiviert zu sein für gewisse Dinge, für die Arbeit. Und das ist einfach so ein Führungsstil, der gerade sehr wichtig ist, um auch nochmal zu gucken, wo geht die Arbeit überhaupt hin? Also ich glaube zum Beispiel auch, dass wir in vielen, vielen Jahren, es wird noch lange dauern, aber auch weniger arbeiten. Diese 40-Stunden-Woche, die wird es gar nicht mehr so geben, weil wir aufgrund der Digitalisierung auch ganz toll entlastet werden und Arbeit schneller passiert. Und die Digitalisierung sich aber schneller weiterentwickelt als unser Gehirn. Mhm. Unser Gehirn schafft es das gar nicht mitzumachen. Mhm. Deswegen müssen wir irgendwann weniger arbeiten.
Mir ist gerade bei dem ersten Teil, was du gesagt hast, ein Statement gekommen, was ich sehr interessant finde oder sehr viele Probleme erklärt. Und das heißt, hurt people hurt people. Mhm. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das wird ganz oft eher in so familiären Kontexten besprochen. Du hast vorhin gesagt, man hat Einfluss von Eltern etc. Aber ich beobachte auch, dass Leader, also Führungskräfte, ihre eigenen emotionalen Narben, von wo sie die auch immer haben, auch in die Arbeit tragen, auch in Teams tragen. Das heißt, ihre inneren Treiber, ihr vielleicht nicht nachhaltige Art zu arbeiten, in die Teams tragen. Beobachtest du das auch, dass quasi Führungskräfte auch an sich arbeiten dürfen, um eben ihre eigenen Themen nicht zu sehr in die Kultur zu tragen?
Auf jeden Fall. Führungskräfte dürfen an sich arbeiten und müssen auch an sich arbeiten, besonders in so einer neuen Entwicklung bei der Arbeitswelt auch richtig zu führen und auch in die richtige Richtung zu leiten. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass wir nicht immer nur auf Führungskräften rumhacken, sondern dass wir auch erkennen, das sind auch Menschen. Und eine Fehlerkultur schaffe ich nicht, indem ich als Führungskraft fehlerfrei bin. Ja. Sondern Führungskräfte sind Vorbilder, dürfen vorangehen, Schwäche zeigen und dazu stehen und ihre Mitarbeitenden dazu animieren, auch nochmal zu zeigen, so, hey, da kann ich vielleicht noch Dinge optimieren. Und Führungskräfte sind auch Menschen, sind auch Angestellte im Unternehmen, haben natürlich mehr Verantwortung, keine Frage. Und sind aber nicht immer die Boom-Männer. Also ich finde es ganz wichtig, auch zu sagen, New Work, es kann oder kommt von Mitarbeitenden und Führungskräften.
Mhm.
Das bedeutet nicht, wenn ich New Work-Elemente im Unternehmen einführen möchte, dass es direkt von der Führungsebene kommen muss, sondern als Mitarbeitende kann ich auch Vorschläge machen für Neuerungen im Unternehmen.
Absolut. Das Thema New Work wurde ja schon sehr viel besprochen. Es gibt ganz viel Literatur. Es ist schon so ein Buzzword, was durch Social Media geht. Was wird aus deiner Sicht die Menschen, die dieses Buch in der Hand haben, am meisten überraschen an diesem Buch?
Mir war immer wichtig, als ich 2022 gesagt habe, okay, ich mache mich für das Thema New Work stark, es verständlich und nahbar und anhand von Beispielen zu erklären.
Mhm.
Das findet man in meinem Podcast, das findet man auf meinem Instagram oder besonders natürlich auch bei LinkedIn. Und das merkt man einfach, wie ich das Konzept erkläre. Und für mich war immer klar, irgendwann schreibe ich mal ein ganz dünnes Buch, was das auch verständlich erklärt, was es aber nicht über Social Media oder den Podcast rüberbringt, weil das hat man ja auch doch relativ schnell vergessen, besonders wenn man regelmäßig postet, ist es dann irgendwann doch nach ein paar Tagen wieder futsch und begeistert vielleicht ein paar Leute, aber ist jetzt nicht für die Ewigkeit.
Mhm.
Und als der Verlag letztes Jahr dann auf mich zukam und gefragt hat, ob ich ein New Work Buch schreiben möchte, habe ich gesagt, ja, aber so.
Mhm.
Und habe für mich gesagt, es gibt ganz viele tolle Bücher und dicke Wälzer von auch tollen Menschen, die mich auch selber inspirieren zum Thema New Work, die wirklich tief reingehen ins Thema, die das analysieren und wirklich einen krassen Ausblick geben in die Zukunft. Und mir war aber wichtig, Menschen anzusprechen, die nicht in unserer digitalen Bubble unterwegs sind und die ganz normale Jobs haben, die jetzt nicht so mit Digitalisierung zu tun haben oder in Branchen unterwegs sind, die es schon ganz, ganz lange gibt und noch ganz, ganz lange geben wird. Und deswegen findet man auch Geschichten wie zum Beispiel New Work im Krankenhaus und auch ganz kurz erklärt, wie funktioniert New Work für Blue-Collar-Jobs.
Mhm.
Also das sind nämlich
also
so Themen,
Jobs, die nicht am Schreibtisch sitzen,
genau,
sondern eher eben nicht das weiße Hemd anhaben, sondern
ja,
den Blaumann, wie man so im umgangssprachlich sagen
richtig,
würde.
Richtig, genau. Mhm. Handwerk, Krankenhaus, wie gesagt, also oder auch eine Bank. Ja, also es ist ganz viele Geschichten sind dabei, weil ich die...
Wenn ich das kurz kommentieren darf, ich finde das deshalb cool, weil oft bei ganz vielen Diskussionen auf LinkedIn und Co. ist ja immer so eine berechtigte Kritik, dass das immer nur für die sogenannten Wissensarbeiter
ja,
gilt, die eben vor ihrem Schreibtisch sitzen und Haltungsprobleme kriegen, aber das ist ja nur ein Teil unserer arbeitenden Gesellschaft.
Genau.
Und richtig cool, dass du dich eben auch um andere Bereiche, wo vielleicht nicht immer so hingeguckt wird, dass du dich da auch drum kümmerst.
Ja, weil wir verändern die Arbeitswelt nicht mit unserer LinkedIn-Bubble.
Ja.
Wir verändern die Arbeitswelt mit allen Menschen, die arbeiten und die merken, wir dürfen neu arbeiten. Und ich gebe auch immer gerne das Beispiel, natürlich, wenn ich jetzt Malerin und Lackiererin wäre, kann ich deine Wände nicht vom Homeoffice ausstreichen. Das ist vollkommen legitim. Ich kann kein Homeoffice machen in dem Beruf.
Mhm.
Aber ich kann New Leadership-Elemente einführen. Ich kann Digitalisierung im Backoffice schaffen. Ich kann vielleicht auch Arbeitszeiten hinterfragen oder auch Möglichkeiten, wie man arbeitet. Also es gibt ja ganz viele Dinge. Und deswegen finde ich immer noch mal wichtig zu sagen, New Work ist nicht nur Homeoffice, es ist so viel mehr. Und in meinem Buch findet man auf 112 Seiten ganz schnell, was alles dazu gehört, ganz einfach erklärt anhand von Beispielen, meiner eigenen Geschichte, mithilfe von Podcast-GästInnen, die da einfließen. Und am Ende jedes Kapitels gibt es noch mal 3 Fragen.
Mhm.
Und die helfen noch mal dabei, das eigene New Work zu formen und zu finden. Am Ende gibt es ein New Work Glossar, also die Begriffe erklärt. Und ich glaube, es ist ein gutes Buch für den Einstieg, für all die Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, was New Work bedeutet. Und das war mir wichtig, denn diese Menschen verändern unsere Arbeitswelt und diese Menschen brauchen wir.
Ja, absolut. Ein Begriff, den ich hier finden durfte, den ich noch nicht kannte, ist Work-Life-Blending.
Mhm.
Es heißt nicht Work-Life-Balance, was glaube ich alle kennen, sondern Blending, also im Englischen Vermischung. Und ich habe es mal rausgeschrieben, ein fließender Übergang zwischen Arbeits- und Privatleben ermöglicht es den Arbeitnehmenden, flexibel auf private Umstände zu reagieren, selbstbestimmt zu arbeiten und damit produktiver zu sein. Das klingt erstmal nach dem Allheilmittel, aber wir alle wissen spätestens seit der Pandemie, dass natürlich auch Gefahren damit einhergehen, wenn sich eben Privatleben und Berufsleben so eng verschmelzen. Für manche funktioniert das besser, mit deinem Homie, deinem Hund. Für andere kennen gar kein Privatleben mehr dadurch. Was wäre deine Empfehlung, Kira, wie wir so Vorteile von so einem neuen Modell nutzen können, aber ohne gleichzeitig unsere mentale Gesundheit, unser Privatleben, unsere Freizeit völlig aus dem Blick zu verlieren?
Schön, dass du das nochmal rausstellst, weil ich habe auch ein Kapitel im Buch, was sich mit den New Work-Nachteilen beschäftigt, weil es gibt auch einige Nachteile von, ne, Innovation bringt ja nicht nur Positives mit sich. Und Work-Life-Blending ist zum Beispiel, kann auch ein Nachteil sein, kann positiv, aber auch negativ sein. Besonders, wenn man dann so als Arbeitgeber voraussetzt, immer erreichbar zu sein für die oder dass die Mitarbeitenden immer erreichbar sein sollen oder dass man sich schnell verantwortlich fühlt, E-Mails vielleicht auch abends von der Couch mal zu beantworten, obwohl es gar nicht mehr in die Arbeitszeit fällt und das vielleicht auch nicht als Arbeitszeit einzutragen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge. Deswegen, Work-Life-Blending ist schön, dass es mehr verschwimmen darf und dass man vielleicht auch den eigenen Biorhythmus mehr verfolgen kann. Absolut. Trotzdem ist es wichtig, Grenzen zu setzen, besonders wenn man, wie bei mir, im Homeoffice arbeitet und einfach das Arbeitsleben im Privatleben stattfindet. Ja? Deswegen ist das ganz wichtig, sich vielleicht auch Arbeitszeiten zu setzen und so auf sich aufzupassen und auch mal Pausen einzulegen. Ja? Sich mal in Ruhe einen Kaffee zu holen oder einfach mal aus dem Fenster zu gucken. Es ist auch schon, gibt ja auch Studien dazu oder das ist ja auch nachgewiesen, dass dieses ganze Zeit auf dem Bildschirm starren einfach nicht gut ist und man manchmal diesen Weitblick braucht. Ja. Genau, und deswegen, da gibt es so kleine Tipps, wie man auf sich achten kann. Und ganz, ganz wichtig ist einfach zu kommunizieren, was man braucht an KollegInnen, an den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin.
Mhm. Eine weitere Routine, die Menschen, die in der Pandemie, denen so richtig die Decke auf den Kopf gefallen ist, ich darf viel mit UnternehmensberaterInnen arbeiten, die oft kleinere Wohnungen in Großstädten haben, weil sie eben dafür angetreten sind, um zu verreisen. Auf einmal gab es keine Reisen mehr. Und viele haben mich gefragt, wie schaffe ich es, irgendwo einen Cut zwischen Arbeit, was oft spät in die Nacht passiert, und dann auch Privatleben zu haben. Und eine Sache, du wirst lachen, die HörerInnen werden lachen, aber es funktioniert wirklich für viele hervorragend, ist, dass man den Laptop zumacht, seine Arbeitstasche packt, den Laptop in die Tasche legt, mit der Tasche die Wohnung verlässt, einmal um den Block geht und quasi den Weg nach Hause geht. Einfach um das offizielle Ende zu signalisieren. Unser Gehirn wirkt sehr assoziativ und wenn die ganze Zeit der offene Computer am besten noch entsperrt drauf ist, dann wird man natürlich immer wieder die E-Mail nochmal abbearbeiten etc. Wenn wir uns Routinen, auch wenn sie überflüssig sind, in den Tag einbauen, können wir zumindest so kleinere Grenzen einbauen. Was anderes, was viele meiner Klienten gemacht haben, die in einer Einzimmerwohnung gewohnt haben, wo quasi das Bett und der Schreibtisch in einem Zimmer waren oder sind, die haben abends nach Feierabend mit einer Plane oder mit einem Bettlaken den Schreibtisch abgedeckt, dass sie eben nicht im Blick die ganze Zeit noch ihren Arbeitsplatz haben, wenn sie auf den Fernseher gucken oder ein Buch lesen oder sowas. Sowas ist etwas Aufwand, aber das macht einen Unterschied, wenn man eben nicht, wie die wenigsten von uns, ein Riesenhaus hat, wo man 5 Zimmer hat und alles irgendwie räumlich auch trennen kann.
Absolut. Ich habe auch, also für verschiedene Dinge nutze ich verschiedene Räume.
Mhm.
Also es ist schon schön, wir haben eine Dreizimmerwohnung in Hamburg. Das ist auf jeden Fall toll für Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Und ich habe mir einen Schreibtisch geholt. Sonst habe ich immer so am Esstisch gearbeitet. Und sitze dann am Schreibtisch, wenn ich irgendwas wirklich abarbeite.
Mhm.
Oder wenn ich was lesen möchte, gehe ich in meine Leseecke. Und am Esstisch mache ich dann wirklich, esse ich Mittag, ja, oder setze mich auf die Couch. Also das sind so Dinge für mich, die ich einfach etabliert habe, weil wenn ich auch noch am Schreibtisch Mittag essen würde, selbst wenn ich dann vielleicht Netflix gucke über meinen Rechner, ist für mich einfach gar nicht gut. Ich muss immer so einen kleinen Ortswechsel dabei haben.
Und Professor Volker Busch, der letzte Woche bei uns war, der hat das Konzept noch erweitert und sagte, such dir doch fürs Grübeln einen eigenen Stuhl.
Ja.
Auch hier wieder die gleiche Logik, das Gehirn ist assoziativ. Das heißt, wenn man sich auf diesen Stuhl setzt, dann kann man mal alles durchgrübeln, das Kopfkino durchlaufen lassen. Und wenn man dann aber aufsteht, dann dem Gehirn auch wieder signalisieren, dass jetzt mal wieder gut ist. Dass man es also nicht in jede Situation, in jeden Ort der Wohnung mitnimmt, sondern probiert. Es wird nicht beim ersten Mal funktionieren, aber über Zeit diese Konditionierung, auf diesem Stuhl wird gegrübelt. Ganz ähnlich übrigens auch im Bett. Ich empfehle Menschen, die länger als 20 Minuten wach liegen, wenn sie Einschlafprobleme haben, aufzustehen. Denn das Gehirn soll nicht lernen, dass das Bett ein Ort ist, wo man wach ist, sondern ein Ort, wo man schläft. Das heißt, wir wollen diese Konditionierung ziemlich strikt einhalten. Das heißt, nicht mehr zu viel lesen und nicht mehr zu viel Fernseh gucken, weil, und da sind manche Menschen anfälliger, manche nicht, aber je einfacher wir es dem Gehirn machen, Orte mit bestimmten Erwartungen, mit bestimmten Hormonausschüttungen, mit bestimmten Gefühlen zu assoziieren, desto einfacher fällt es uns auch, diese verschiedenen Gefühle an- und abzuschalten.
Guter Tipp, ich habe nämlich aktuell seit 2-3 Wochen ordentliche Schlafprobleme. Wegen dem kleinen Ding, was hier auf dem Tisch liegt. Aber es ist, beschäftigt einen dann doch, ne? Die Gedanken, die einen dann umtreiben im Bett. Und das ist eigentlich ein guter Tipp, mal aufzustehen.
Ein weiterer, wenn es okay ist.
Weil gerne. Das ist, ich nehme alles mit.
Ja, das ist wichtig und beschäftigt auch viele andere ist. Typischerweise verbringen wir 100% unserer Wachzeit mit Empfang. Wir empfangen Signale aufs Auge, aufs Ohr etc. Wir verarbeiten. So, wann ist der erste Zeitpunkt im Verlauf des Tages, wo wir mal nichts mehr empfangen, sondern auf Verarbeitung gehen können? Wenn wir den Kopf aufs Kopfkissen legen und das Licht ausgeht. So, das ist die erste Zeit für die meisten Menschen, wo wir keine Signale mehr empfangen. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass dann mal die Verarbeitung losgeht, das Einsortieren, mal das Zu-Ende-Denken von Gedanken, die wir abgebrochen haben, mal das Durchfühlen von Emotionen, die wir vielleicht abgebrochen haben. Und deshalb, wenn Menschen dieses Phänomen kennen, dann würde ich empfehlen, schon vor dem ins Bett gehen, irgendwann sich mal da reichen 3, 4, 5 Minuten, am besten vor eine weiße Wand setzen, also die minimalen Impulse auf Gehör und auf Augen lassen und einfach mal dem Kopf Auslauf lassen. Wie so ein Jagdhund, der lange an der Leine war, dass man die Leine loslässt und er einfach mal rennen kann. Weil die meisten Menschen probieren in so einer Situation sofort auf Meditation zu gehen, auf Calm Mind etc.
Ich habe sofort meditiert, ja.
So, aber man muss auch mal rennen. Man muss dem Geist mal wirklich die lange Leine oder gar keine Leine geben. Und da reichen oft ein paar Minuten und dann merkt man, wie es ruhiger und langsamer wird. Und dann muss das eben nicht mehr stattfinden, wenn man sich ins Bett legt.
Ja, guter Tipp. Ab morgen oder heute Abend starre ich jetzt auf eine weiße Wand vorm Schlafengehen.
Sehr schön, bin gespannt.
Sehr schön.
Berichte mal, wie es funktioniert.
Mach ich.
Gibt es noch irgendeine Frage, Kira, zu deinem Buch, die ich nicht gestellt habe, die du gerne beantworten würdest?
Ich möchte nur noch mit auf den Weg geben, am Ende gibt es eine Definition über New Work. New Work ist ja klar von Friedhof Bergmann begründet worden, aber es gibt keine einheitliche Definition, die alle nutzen. Und deswegen ist New Work auch so komplex und kompliziert für manche zu verstehen. Und die Definition darf man gerne nutzen und gerne verinnerlichen. Und ich freue mich, wenn sie Menschen dazu inspiriert, auch nochmal New Work für sich zu definieren.
Okay, interessant. Ich bin gespannt. Und meine letzte Frage, du hörst den Podcast ja auch ab und zu, deshalb möchte ich sie auch dir stellen. Wenn du nochmal auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus deine allerwichtigste Erkenntnis?
Die allerwichtigste Erkenntnis ist, dass es erst mir gut gehen muss, bevor ich dafür sorgen kann, dass es anderen gut gehen kann.
Okay, stark. Darf ich danach fragen?
Klar,
weil,
gerne.
Viele Menschen ist ja so dieses, auch das gibt es auf Social Media immer, put your own oxygen mask on first, then assist other passengers. Und bei vielen Menschen, die auch ein Wertesystem haben, was ich als intakt verstehen würde, würde sofort dieses, oh, das ist ja zu egoistisch. Ich darf doch nicht mich vor alle anderen stellen. Wie schaffst du es, diese gesunde Distanz zu dieser Stimme, die Egoismus oder die dem Egoismusstempel gibt, in Schach zu halten, dass du das wirklich auch leben kannst?
Ich weiß natürlich, bei welchen Leuten ich was sagen kann und bei welchen Leuten ich mich wie äußern kann und sagen kann, so hey, das sind so meine Vorstellungen, das würde ich gerne schaffen und die mich nicht verurteilen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Und egoistisch, ja, würde ich es gar nicht so nennen, weil es so negativ behaftet ist, sondern ich würde einfach sagen, ich kenne meinen Selbstwert und weiß, was ich schaffen möchte. Und weiß einfach, was ich brauche, um am Ende meines Lebens zu sagen, so hey, das Leben war toll und es hat sich gelohnt. Und ich habe alles gegeben, was ich geben konnte und bin zufrieden. Und das will ich am Ende meines Lebens erreicht haben.
Ich glaube, das wollen wir alle erreichen. Ja. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Kira, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Eine große Ehre. Wir werden dein Buch New Work, wie arbeiten wir in Zukunft, in den Shownotes verlinken.
Danke.
Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Launch. Und ich glaube, dass es vielen Menschen das Leben etwas verbessern wird. Vielen Dank.
Ich hoffe ganz doll. Vielen Dank für die Einladung. Und mir auch eine Ehre, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Danke dir. Wenn dir diese Auf- und Ab-Episode gefallen hat, dann würden wir uns richtig freuen, wenn du uns auf Apple und oder Spotify eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst und diesem Podcast folgst. Das ist eine sehr, sehr schöne Methode, wie du uns bei unserer Arbeit unterstützen kannst und dabei helfen kannst, dass wir das Format immer weiterentwickeln können. Wenn du Feedback an uns hast, dann würden wir uns freuen, wenn du auf YouTube in der Kommentarspalte uns sagst, was wir besser machen können, was wir anders machen können, welche Themen du in den nächsten Episoden hören möchtest oder welche Gäste wir einladen dürfen. Und das Ganze kannst du auch auf Spotify in der Kommentarfunktion machen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir von dir hören, was wir besser machen können. Wenn du es bis nächste Woche Donnerstag nicht aushalten kannst, dann kann ich dir noch andere Episoden empfehlen. Zum Beispiel von Professor Volker Busch. Da geht es um unser mentales Immunsystem. Tausende von Menschen haben diese Episode schon gehört und sind begeistert. Und dann würde ich mich freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder einschaltest für eine neue Episode von Auf und Ab. Und bis dahin, genieß dein Auf und Ab deines Lebens.